Herzlich willkommen zu dieser zweitletzten Veranstaltung, soweit ich informiert bin, am heutigen Tag. Ich glaube, es war schon ein eher längerer Tag, also es freut uns sehr, dass trotzdem noch so viele von Ihnen heute Abend hier bleiben und hoffentlich auch aktiv mitdiskutieren. Wir haben drei spannende Gäste für unser Thema KI und Nachhaltigkeit. Ich sage nur ein paar ganz kurze Worte zum Ablauf und natürlich zu unseren Gästen. Ja, genau. Mein Name ist Florina Wespi. Ich bin themenverantwortliche Demokratie bei der Stiftung Mercator Schweiz. Ich bin aber heute nicht in dem Sinne in dieser Funktion hier, sondern einfach als Moderation für dieses spannende Thema, wo ich selber auch dazu geforscht habe in meiner ehemaligen Arbeit an der Berner Fachhochschule Wirtschaft, wo wir heute auch einen Gast zu Besuch haben. Das Panel heute wird im Prinzip einfach ein hoffentlich spannender Austausch sein, wo wir uns unsere Gedanken teilen, Erkenntnisse über das Thema Impact oder Auswirkung von KI auf die ökologische, aber nicht nur Nachhaltigkeit. Sie sind aber sehr herzlich eingeladen. Von der Zeit dachten wir vielleicht so 25 Minuten, eine halbe Stunde, dass wir hier ein bisschen uns austauschen. Wenn es vorher schon brennende Fragen gibt, dann bitte auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit melden Sie sich unbedingt. Wir können auch gerne früher in die Publikumsrunde starten, wo wir sicher aber gerne mindestens 10, 15 Minuten auch dann von Ihnen hören möchten, was denn so Ihre Eindrücke oder Fragen oder Kommentare sind. Also es muss auch nicht so Q&A-mäßig sein, sondern Sie dürfen sich auch wirklich gerne selber einbringen mit Ihrer Perspektive. Es hat ja sicher auch viele Fachpersonen oder sehr interessierte Personen unter Ihnen, die selber eigenes Wissen mitbringen. Also es soll nicht so eine, nur obwohl wir jetzt hier oben auf dem Podium sitzen, soll es nicht einfach ein Frontal-Unterricht sein, sondern wirklich, Sie sind alle sehr herzlich eingeladen, mitzuwirken. Genau, soviel zu diesem Appell. Dann würden wir jetzt aber trotzdem mal starten mit diesem Panel und ich darf eben drei Gäste bei uns begrüßen. Das ist einmal Angela Müller von Algorithm Watch. Du bist Geschäftsleiterin bei Algorithm Watch und auch Gesellschafterin bei Algorithm Watch Deutschland und bist natürlich in dieser Funktion auch in verschiedenen Arbeitsgruppen des Bundes unter anderem unterwegs, gibt dein Expertenwissen weiter. Wir haben Jan Wieser von der Fachhochschule Bern Wirtschaft bei der Fachhochschule Wirtschaft bei uns. Ich muss noch mal kurz nachschauen. Du bist eben mittlerweile auch Leiter der Fachgruppe Data and Infrastructure am Institut für Public Sector Transformation und in deiner Forschung untersuchst du unter anderem die Chancen und Risiken der Digitalisierung für die Gesellschaft und die Umwelt. Und dann dürfen wir auch noch Sibel Aslan von den Grünen Schweiz bei uns begrüßen. Sibel ist Nationalrätin von Basel-Stadt oder für Basel-Stadt und ist auch Vizepräsidentin der Grünen Schweiz. Du bist unter anderem in der Außenpolitischen Kommission und in der Kommission für Rechtsfragen. Genau, ja, also spätestens seit OpenAI im November 2022 die erste Version von ChatGPT veröffentlicht hat, ist ja AI ein globales Phänomen, ein Hype-Thema, gleichzeitig aber auch absolut schon präsent im Alltag von sehr vielen Menschen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Im Februar 2025 hatte ChatGPT gemäß den Aussagen von OpenAI 400 Millionen wöchentliche User, also eine beachtliche Zahl. Ich möchte einfach so ganz kurz als einfaches Intro, dass wir uns ein bisschen locker kennenlernen und nicht direkt so mit den Zahlen einsteigen müssen, euch fragen, wie beeinflusst denn eigentlich KI euren Alltag? Könnt ihr vielleicht ganz kurz sagen, wie kommt ihr mit dem Thema in Berührung?
Perfekt, ja. Danke für die Einladung und schön hier zu sein. Wie nutze ich es im Alltag? Ich schaffe ja an der Hochschule, wo ich eigentlich Forschung und Lehre mache und in der Forschung nutze ich es vor allem, um Texte zu schreiben. Also da hilft es echt immens, also das muss man schon sagen. Was aber wichtig zu sagen ist, nicht, man überlegt sich erst, was man sagen will und dann fragt man nach besseren Formulierungen. Und da hat sich der Schreibstil unglaublich verbessert, um auf den Punkt zu kommen. Gleichzeitig sehen wir, dass es die Studis, also Studierende, extrem viel nutzen auch. Und gerade an der Fachhochschule hat man immer so, die meisten sind berufstätig nebenher, nicht so viel Zeit. Da kann das auch mal so genutzt werden, dass es eher um Zeitersparnis geht, als um sich selber wirklich Gedanken zu Themen zu machen. Und das ist für uns eine ziemliche Challenge. Wir sagen nicht, es soll nicht genutzt werden, sondern wir sagen eher, es soll einen guten Umgang damit geben und nicht das Denken sozusagen auch ausgelagert werden. Aber wenn man es richtig nutzt, kann es sehr gut unterstützen. Genau.
Also dauernd, ich bin ja froh, gibt es das, sonst gäbe es uns nicht mehr aus Irgendwatch. Nein, ich meine dauernd natürlich auch, weil es gibt ja auch nicht nur generative KI, sondern es gibt ja ganz viele von Systeme von Algorithmen oder KI, wenn man es so nennen will, die uns natürlich schon lange prägen, beginnend bei der Google-Suche und aufhörend irgendwo in der öffentlichen Verwaltung oder in am Arbeitsplatz sonst. Und das ist uns auch immer ein besonderes Anliegen, das zu betonen. Ich glaube, so ganz persönlich, ehrlich gesagt, was so für mich tatsächlich ein Game-Changer ist, ist ein Navigationssystem. Also ich fahre kein Auto, aber auch zu Fuß.
Jetzt, wo du es gesagt hast, nutze ich eigentlich Google Maps und diese Navigation auch sehr oft. Nicht beim Velofahren, ich fahre auch nicht so oft Auto, aber das nutze ich sehr oft. Ich bin noch nicht eine ChatGPT-Userin, noch nicht eine gute. Ich finde das auch sehr anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, glaube ich, eine von den wenigen Menschen, die überfordert ist von dieser Schnelligkeit und auch, dass ich irgendwie nicht geduldig bin, nochmals die richtigen Fragen zu stellen, weil ich wieder das Gefühl habe, das ist gar nicht das, was ich will. Und deshalb habe ich es auch noch nicht so erprobt. In meiner Freizeit bin ich ein KI-Opfer. Gerne, wenn ich da so drankomme von irgendwelchen Fake-Videos. Und was ich aber auch jetzt erlebt habe, ist, dass ich zum Beispiel ein paar Handwerker unterstützt habe und die dann handwerklich sehr gut sind, aber vielleicht eben in Schrift nicht so gut sind, in Konzept oder Offerten aufstellen. Und dort habe ich gesagt, ja, probiert mal, es schwärmen alle und sie profitieren fest davon und ich schwärme auch, wenn ich dann all diese Unterlagen sehe. Also deshalb habe ich so diese Berührungspunkte mit den Menschen im Handwerksbereich.
Ja, vielen Dank für einfach einen kleinen Einblick in den Alltag. Jetzt natürlich so als erstes, glaube ich, so um überhaupt mal die Diskussion oder den Austausch ein bisschen auf Fakten oder auf eine Basis zu stellen, würde ich gerne die erste offizielle Frage an dich richten, Jan. Und zwar, so wie ein bisschen als Kontext, es gibt ja verschiedene Frameworks, die man sich anschauen kann, wenn man den Impact von Technologien auf die Umwelt sich anschauen möchte. Eines davon oder ein Ansatz ist ja die Unterscheidung in der Impact der Technologie selbst, also von der Herstellung der Technologie bis zur Verwertung, dann der Impact während der Applikation, also während des Gebrauchs jetzt zum Beispiel von KI und schlussendlich noch der Impact, der systemische Impact einer Technologie, also die sehr weitreichenden Veränderungen in einer Gesellschaft, die durch eben zum Beispiel KI ausgelöst werden, hinsichtlich ökonomischer Realität, aber auch sozialer, gesellschaftlicher Realität. Und Jan, du verwendest dieses Framework ja auch in deiner Forschung. Ich habe zum Beispiel deine Publikation eben gelesen, die heißt AI and Climate Protection, Research Gaps and Needs to Align Machine Learning with Greenhouse Gas Reductions. Und dort schaust du dir sehr ausführlich, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit leider, jede von diesen Kategorien an und analysierst eben, was wissen wir und was wissen wir auch nicht, wichtig zu sagen, über den Impact von Machine Learning oder auch AI ansetzen. Und ich würde jetzt aber dich trotzdem fragen, ob du einfach ein paar Worte sagen kannst, jetzt in diesem Rahmen heute, was würdest du sagen, was sind so die Minimalgrundlagen aus empirischer Perspektive, was müssen wir wissen, für wenn wir uns überhaupt über dieses Thema austauschen, was wissen wir über den Impact von KI auf die Umwelt?
Du hast es ja schon ganz gut erklärt. Wir nennen das auch Fußabdruck und Handabdruck. Die zwei Begriffe sind oft ganz gut eingänglich. Also mit Fußabdruck beschreiben wir, wie viel Umweltimpact entsteht eigentlich bei der Bereitstellung von der KI selber. Da denken wir aber noch nicht drüber nach, was macht sie eigentlich und was verändert sie. Das ist der Fußabdruck. Beim Handabdruck denken wir dann darüber nach, für was nutzen wir eigentlich die KI und was verändert sie in unserem Leben und was bedeutet das dann wiederum für die Umwelt? also die Veränderungen, die sich in unserem Alltag zum Beispiel oder in unserer Wirtschaft durch KI ergeben. Und wenn wir jetzt erstmal mit dem Fußabdruck anfangen, für die Zahlen für KI selber, für die Digitalisierung allgemein geht man davon aus, so circa 2-4% der globalen CO2-Emissionen ist die Digitalisierung. KI ist da sicherlich nur ein Teil davon, aber natürlich besteht das Risiko, dass es schneller ansteigt in Zukunft, wenn wir mehr Daten, mehr Anwendungen und so weiter haben werden. Ganz wichtig zu betonen dabei ist aber, wir haben ja viel in den Nachrichten gelesen über den immensen Energieverbrauch der KI und so weiter. KI ist nicht nur ChatGPT, das hast du vorhin auch schon gesagt. Also ChatGPT und DeepSeek und so weiter, das sind große Modelle, die im Prinzip mit den Daten des ganzen Internets trainiert worden und die global genutzt werden. Und ja, die sind sehr energieintensiv, die brauchen viel Energie. Es gibt aber so viel mehr KI-Modelle, die ganz spezifische Aufgaben lösen. Also zum Beispiel kann man ein KI-Modell darauf trainieren, wo sind die besten Flächen in der Schweiz, um Solaranlagen oder PV-Anlagen auszubringen, damit die am meisten generieren. Das ist eine ganz kleine spezifische Aufgabe, da reden wir nicht von großen Energieverbräuchen. Also es sind wirklich der Medienfokus und so, der ist auf die großen Modelle, aber KI ist noch viel, viel mehr als das. Und wenn wir vom Handabdruck reden, da geht man normalerweise davon aus, wenn sich gesellschaftliche Prozesse verändern, dann sind die Auswirkungen viel größer als beim Fußabdruck. Der kann positiv, aber auch schlecht negativ sein. Also ich kann KI nutzen. Nehmen wir mal das Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge. Das ist eine KI-Anwendung. Kann ich nutzen, um öffentlichen Verkehr zu fördern, dass wir weniger alleine in Autos unterwegs sind, was nicht so effizient ist, so ein 1-Tonnen-Gefährt rumfahren zu lassen, wo 80 Kilo oder so drin sitzen. Aber ich kann es auch nutzen, also ich kann es nutzen, um mehr ÖV zu haben, um den komfortabler, effizienter zu machen. Und ich kann es aber auch nutzen, um privaten Autoverkehr attraktiver, komfortabler zu machen. Also da kannst du in beide Richtungen gehen. Und da müssen wir uns auch gut überlegen, für was wir dann die Technik einsetzen wollen.
Ja. Also schon mal so ein bisschen, wenn ich das richtig raushöre, also so ein bisschen zweischneidig. Es kann in die eine oder in die andere Richtung gehen, aber es ist durchaus möglich aus deiner Perspektive, das im Sinne einer ökologischen, nachhaltigen Zukunft zu verwenden, mal so als Grundidee, dass das möglich ist. Da würde mich jetzt eben auch interessieren von dir, Angela, also die Vision von Algorithm Watch ist ja eigentlich Technologie und eben spezifisch auch algorithmische Systeme in einer gemeinwohlorientierten Art und Weise zu verwenden oder dafür sich einzusetzen. Und da ist natürlich meine Frage dann in diesem Kontext, was gibt es Dinge, die du mit uns teilen kannst, die ihr in eurer Praxis eben so an der Schnittstelle von Zivilgesellschaft und Politik gelernt habt, die uns Hinweise geben können darauf, wie können wir eine KI entwickeln oder wie können wir mit KI umgehen, dass es eben gemeinwohlorientiert ist oder dass es eben in die Richtung geht, gemeinwohlorientiert ökologisch.
Ja, also Jan hat ja schon vieles angesprochen, dass es ja nicht sozusagen einfach die KI gibt und das ist dann überall dasselbe. Aber schon oft, wenn wir so darüber diskutieren, glaube ich, wird das oft so gemacht, oder ist jetzt KI gut oder schlecht? Kann jetzt KI den Klimawandel bekämpfen oder macht sie ihn noch schlimmer und so weiter? Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, halt wirklich eben zu unterscheiden, was ist das für eine Technologie, in welchen Händen liegt sie, wer verfolgt damit welche Interessen, wie groß ist sie und so weiter und für was wird sie eben auch eingesetzt. Und unser Punkt ist schon auch, dass ich glaube, es gibt sehr, sehr viele wahnsinnig sinnvolle Anwendungen, die man auch mit KI, auch mit anderen Technologien und so weiter benutzen kann, um uns zu helfen, dabei gesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel die Klimakrise zu mildern, sicher nicht zu lösen. Aber was wir schon auch sehen, eben du hast angesprochen, sowohl die öffentliche Aufmerksamkeit als auch diese Milliarden an Investitionen fließen natürlich genau in diese riesengroßen KI-Modelle, in diese Allzweck-KI-Modelle, die eigentlich alles können sollen, aber um eben diese sinnvollen, kleineren Tasks zu lösen, wo es hilfreich sein könnte, brauchen wir auch nicht diese Riesenmodelle. Und ich glaube, das ist ja auch das Gefährliche, weil diese riesigen Modelle nicht nur eben ökologisch Herausforderungen mit sich bringen, sondern auch bezüglich sozialer Nachhaltigkeit und auch ökonomische Nachhaltigkeit, denn die sind einfach in den Händen einiger weniger Unternehmen.
Okay, also ich habe rausgehört, also irgendwie auch so eine gewisse vielleicht Fehlanreize oder Fehlsteuerung von auch, wo die Investitionen hinfließen. Natürlich auch in einem kapitalistischen System, denke ich, teilweise eine natürliche Art und Weise, wo das Geld hinfließt. Aber da kann man ja auch Gegensteuer geben, unter anderem natürlich über die Politik. Und deshalb ist natürlich meine Frage jetzt an dich, Sibyl, natürlich eine große Diskussion, wo ich auch gerne euch dann nochmal hören würde, auch so über diese Idee. Natürlich kommt man schnell darauf, auch angesichts von den Entwicklungen auf europäischer Ebene, ja, muss irgendwie der Gesetzgeber tätig werden, müssen gewisse Fehlanreize oder eben im Sinne einer ökologischen Zukunft muss da Gegensteuer gegeben werden. Also vielleicht einfach mal so ein bisschen überhaupt erst die Frage vielleicht, passiert überhaupt etwas? Also ein bisschen naiv gefragt, aber was aus deiner Perspektive auf Bundesebene, vielleicht kannst du kurz sagen, aus deiner Perspektive, wo stehen wir überhaupt in Bezug auf KI-Regulierung oder Reflexion über, wo könnte oder sollte die Politik aktiv werden? Und dann natürlich runtergebrochen auf das Thema Ökologie, spielt das überhaupt im Moment eine Rolle?
Vielen Dank für diese Frage. Es ist eine sehr große Frage. Und erlauben mir bitte, dass ich ein bisschen aushole. Also es ist ja so, dass wir heute über Nachhaltigkeit diskutieren und über die Umwelt und Klima und die Auswirkungen. Und diese Auswirkungen betreffen uns alle in diesem Raum, egal ob wir Männer und Frauen sind, ob wir eben aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften diskriminiert werden oder nicht. Das alles beschäftigt uns ja auch nebendran. Aber die Folgen für die Umwelt betrifft uns alle. Gewisse auf dieser Welt ein bisschen schneller und wiederum andere ein bisschen später, insbesondere wir im globalen Westen, die dann eben auch davon profitieren, dass die Bedingungen für all dieses Hardware, die wir auch nutzen mit all diesen wertvollen Stoffen oder Mineralien, die dann auch ausgebeutet werden, mit diesen Arbeitsbedingungen so relativ schwierig sind. Und auch, was dort schon passiert mit diesem Ausstoß, für das, dass wir eben auch sehr schnell vorwärts machen können in einem digitalisierten Zeitalter. Deshalb ist es auch wichtig, gerade auch diese Frage zu stellen. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, habt ihr eben das auch im Fokus gesetzt, weil die Natur hat keine LobbyistInnen, die eben für dieses Anliegen auch sich für die eigene Möglichkeiten einsetzt. Am Schluss kommen es vielleicht mit Naturkatastrophen zum Vorschein. Und was wir eben auch in dieser, du hast es gesagt, kapitalisierten Welt, du hast Angela gesagt, in welchen Händen ist eben auch diese Macht, wenn wir das beobachten, wo sich dann eben auch diese Macht, die einerseits die Natur ausbeutet mit den Konsequenzen, die wir alle auch leben müssen, in diesem Diskrepanz die Regelungen dazwischen nicht einhalten, dann sind wir in der Verantwortung, dort zu sorgen. Wir alle Nutzer und Nutzerinnen selbstverständlich und wir in der Politik vielleicht ein bisschen mehr. Jetzt bin ich sicher auch nicht zufällig als eine grüne Politikerin eingeladen worden. Ich bin auch im Europarat und im Europarat habe ich damals eben 2024, als das Ganze auch verabschiedet worden ist, diese Konvention mitgestaltet, mitentschieden und bin auch sehr stolz darauf. Jetzt haben wir heute in dieser Sitzung vorher auch mitbekommen, dass es prozedural sehr langsam vorwärts geht. Wir haben einen Umweltminister, wenn wir ihn so nennen, in der Schweiz, der eben jetzt eine Verordnungszusammensetzung oder seine Entwurf für eine Vernehmlassung, einen Bericht verabschiedet hat. Und in diesem Bericht sollte eben auch heißen, wie kommen diese beiden eben Konventionen des Europarates und dieser Akt seitens der EU, welcher auf uns zukommt, wie kann man das in der Schweiz verknüpfen. Und in diesem Bericht kommt gerade einmal die Definition Nachhaltigkeit vor. Und zwar dann, wenn Sie sagen, Nachhaltigkeit ist nicht ein Teil dieses Berichts. Das Wort Klima kommt nullmal vor. Umwelt kommt dreimal vor. Und zwar als das Departement für Umwelt genannt wird. Und Wirtschaft kommt 75 Mal auf diesen 38 Seiten vor. Das heißt, fast auf jeder Seite zweimal die Definition der Wirtschaft. Das ist die Politik, welche ich euch mit Zahlen erklären kann. Das ist die Situation, dass die Nachhaltigkeit, die Konsequenzen für uns alle eigentlich im Moment in dieser Zusammensetzung des Parlaments ziemlich egal sind. Man kann ein bisschen Tee trinken und bis 2028 warten. Die Mark wird sich das selber regulieren. Wenn die Katastrophen und die Natur dann irgendwann mal reagiert, dann werden es die Frauen, die sich dafür einsetzen, oder die Grünen oder was weiß ich, werden die Schuldigen sein. Und die Verantwortung wird niemand nehmen. Und das ist eben diese Situation, in welchem wir uns im Parlament im Moment befinden. Ich bin wütend, ich bin selbstverständlich auch motiviert, weil dieser Wut dann irgendwo einen Weg finden muss. Und wir haben es vorher besprochen. Ich glaube, das wird in Form von Vorstößen wiederkommen. Ich werde verlieren, aber ich werde nicht aufgeben.
Ja, vielen Dank schon für dieses wütende, aber motivierte Votum. Also ich gebe gerne an euch weiter, wie ihr diese Situation einschätzt, oder?
Also ich habe da großen Respekt davor auf jeden Fall. Ich muss nur sagen, wie die Welt gerade funktioniert. Ich muss sie nicht zu sehr verändern in meiner Rolle. Deswegen habe ich da großen Respekt davor. Nur als Inspiration oder so, um aus dem ökologischen Argument auch ein ökonomisches Argument zu machen. Wo wird die KI trainiert und wo wird sie betrieben? Das ist in Rechenzentren. Und in der Schweiz ist es ja so gerade ungefähr 4-5%. Also die Schweiz ist ein Rechenzentrumsland. Wir haben recht viele Rechenzentren für die Größe des Landes. Aber es ist trotzdem so, der Energieverbrauch oder Stromverbrauch der Rechenzentren, reden wir von 4-5% des Schweizer Stromverbrauchs ungefähr. Relevant, aber noch nicht so riesig groß. In Irland war es vor 2 Jahren, glaube ich. Also die Rechenzentren in Irland haben mehr Strom verbraucht als alle Haushalte zusammen. Und ich glaube, über 20% des Stromverbrauchs im Land war es. Oder wird sogar ein Drittel. Und dann wird eigentlich aus dem ökologischen Argument auch ein Versorgungssicherheitsargument, also auch ein ökonomisches und wirtschaftliches Argument. Und ob so eine Perspektive auch helfen kann, zu sagen, wir müssen das Thema adressieren. Und ich vermute, ich weiß es nicht, dass wir aktuell noch gar nicht wissen, was die KI für den Energieverbrauch der Rechenzentren in der Schweiz bedeutet, weil wir nicht so richtig wissen, ja, das Training findet wahrscheinlich eher in den USA statt oder in China, aber so genau wissen wir es nicht, welcher Teil der Wertschöpfung wird hier stattfinden und was bedeutet das für den Energieverbrauch eigentlich, dass man da mal mehr reinschaut, weil es eben langfristig potenziell sehr stark ansteigen kann.
Also ich finde, ihr habt sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Das ist ein bisschen langweilig, wenn wir uns immer gleicher Meinung sind. Aber oder zum Beispiel auch so das, was ja die ganze Diskussion um KI auszeichnet, ist immer dieser, ja, aber in Zukunft wird irgendwann die KI ganz vieles tun. Oder jetzt müssen wir halt diesen Stromverbrauch in Kauf nehmen, aber in Zukunft wird sie uns helfen, ganz viel einzusparen und so weiter. Also man setzt immer auf diese spekulative Zukunft. Und das ist halt auch das Gefährliche daran, weil man auch sieht, okay, dann macht man das Ganze effizienter. Das führt dazu, dass einfach noch größere Modelle gebaut werden und das noch mehr genutzt wird. Dann am Schluss unter dem Strich hat man trotzdem mehr Ressourcen verbraucht. Und ich glaube auch, was angesprochen wurde, eben diese Verbindung von ökologisch, ökonomisch und auch sozialer Nachhaltigkeit, oder? Das geht ja Hand in Hand und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, so dieses Big Picture nie aus den Augen zu verlieren. Das hat mir zum Beispiel sehr gefehlt in dieser Auslegeordnung. Man spricht von KI eben, als wäre sie vom Himmel gefallen. Man spricht nicht von den, also dass diese großen KI-Modelle auch wirklich Dreckschleudern sind zum Teil. Man spricht nicht davon, eben, dass diese Märkte geprägt sind von Oligopolen, also überhaupt nicht ein nachhaltiger Markt, weil kleinere Firmen, die Wissenschaft und so weiter, keinen Stich hat gegen diese großen Firmen. Und auch die soziale Nachhaltigkeit, also die soziale Verantwortung entlang der Lieferketten. Es geht, die Entwicklung dieser Modelle geht einher. Also es beginnt schon beim Abbau der Mineralien und Metalle, die es braucht, diese Hardware. Das sind meistens nicht so lustige Arbeitsbedingungen. Dann aber auch diese Clickworkers, oft outgesourced in den globalen Süden, in lokale Firmen oder auch Plattformen. Also auch da prekäre Arbeitsbedingungen und, und. Und dass man über all diese Aspekte auch nicht separat spricht, sondern sieht, das gehört ja auch alles zusammen und das hat miteinander zu tun und das hat mit den Machtstrukturen auch zu tun, die eben hinter dieser Technologie steckt.
Vielleicht nur als eine einzige Ergänzung zu dem, was du auch gesagt hast, was auch in diesem Bericht als Zielsetzung ganz klar fällt, obwohl sie immer wieder auch im Parlament von Sicherheit sprechen, überhaupt, was die Konsequenzen für die nationale Sicherheit heißen würde. Also das ist irgendwie schon sonderlich, dass man eben, wenn es einem passt, die Themenfelder so für sich herauspickt und mit denen dann auch Politik betreiben kann. Aber sollte es eben Konsequenzen haben, wo es auch uns alle tangieren würden, gerade im KI und was auch mit den Sicherheiten, Cybersicherheit auch bedeuten würde, dort wird es auch nicht aufgenommen. Da bin ich auch gespannt, wie Sie das handhaben werden.
Ja, also sehr spannend. Wir haben jetzt das Feld relativ weit aufgemacht, aber ich finde es super spannend. Ich glaube, ich will doch noch mal gerne ein bisschen tiefer in diese Frustration reingehen. Also warum passiert irgendwie auf politischer Ebene nichts und womit hat das zu tun? Weil eben jetzt zum Beispiel die EU-Regulierung zur künstlichen Intelligenz, die enthält, also ich habe das nochmal nachgeschaut, ja auch teilweise sehr detaillierte eigentlich oder nuancierte Adressierung auch von den Auswirkungen auf die Umwelt, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, diese Dark Patterns anzugehen, also diese psychologischen Tricks, die teilweise in Online-Shops verwendet werden, um zum Konsum anzuregen, wo der Link, wenn ich eben so, wie ich das nochmal nachgeschaut habe, auch gemacht wird zur künstlichen Intelligenz, dass man schon irgendwie vorausschauend versucht, sich zu überlegen, dass sich dieses Phänomen noch viel weiter ankurbeln könnte, wenn man eben künstliche Intelligenz verwendet, um den Leuten noch personalisierter Dinge vorzuschlagen oder noch personalisierter Druck aufzuüben, um eben den Konsum immer weiter anzukurbeln natürlich. Also so ein bisschen auch der Suffizienzgedanke, der da reinspielt. Und irgendwie dann schon die Frage, wie kann es sein, dass dann der Gap so groß ist, dass in der Schweiz das irgendwie gar nicht, eben wie du hast es erwähnt, eigentlich keine Aufmerksamkeit zu finden scheint. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist es denn in der Politik oder in der Zusammenarbeit mit Parlamentariern, liegt es auch daran, dass es ist ja eigentlich eine Schnittstelle zwischen eben Politikerinnen oder Expertinnen im Bereich von Ökologie oder von Sozialthemen, gesellschaftlichen Themen und dann natürlich Expertinnen oder Entscheidungsträgerinnen, die technisches Know-how haben, die sich für Digitalthemen interessieren. Liegt es vielleicht auch daran, dass dort nicht zusammengearbeitet wird oder es braucht es irgendwie andere Koalitionen oder?
Vielleicht nochmal seine Geschichte. Als wir über das EID diskutiert haben in der Rechtskommission, war ich die Einzige in der Kommission, die gesagt hat, die ehemalige Vorlage, das ist eine sehr schlechte Vorlage, so etwas können wir nicht verabschieden. Und unser Fraktionschef damals war Balthasar Glättli und aus der Kommission haben alle Balthasar Glättli angerufen und geschrieben, Balthasar, was macht sie, weil sie möchte auf die Vorlage gar nicht eintreten, möchte es zurück an den Bundesrat, weil es eine schlechte Vorlage war. Und damals haben wir gesagt, die Datensicherheit sei nicht gewährleistet, wer kontrolliert das Ganze und so etwas kann man doch nicht vorlegen und wir haben versucht, mit verschiedenen Vorstößen auch im Parlament das Gesetz zu verabschieden oder zu korrigieren, wurde nicht angehört. Und dann haben wir gesagt, gut, dann das Referendum. Und diese Referendumszeit haben wir gesagt, nutzen wir, um die Bevölkerung über EID und die Folgen von EID zu diskutieren, nutzen. Genau das Gleiche passiert mit der Thematik von KI auch. Die Leute wissen es nicht ganz genau. Unser Bundesrat ist meines Erachtens selber überfordert. Und deshalb versucht man oft auch wirklich Glanzbroschüren zu produzieren, statt sich materiell mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder den Herausforderungen, welche seitens der EU auch in die Wege geleitet worden sind. Das wissen wir in der Cybersicherheit ganz klar. Das wissen wir in anderen Themenfeldern. Das ist einer dieser Gründe, dass man das Gefühl hat, man kommt noch nicht ganz draus, also möchte man nicht vorpreschen und schauen, was die anderen machen und wenn die anderen dann reingelaufen sind, können wir das hier in der Schweiz ein bisschen besser machen. Das ist auch ein Naturell von uns als Land, das wissen wir ja, dass es ein bisschen langsamer geht. Die Schwierigkeit ist nur bei diesem Thema, je länger dass man wartet, desto mehr verliert man. Und das ist jetzt nicht ein Bereich, wo man warten kann und irgendwann mal eben einspringen kann, sondern die Nachteile für ein Land selber sind im Vergleich sehr viel größer. Und ich glaube, diese Abwägung wird nicht richtig vorgenommen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass man, sofern es dann nicht klar reguliert ist, weiß man, dass es dann in dieser Regulierungslücke natürlich gewisse sich einen Vorteil erschaffen können. Und wenn man dann in diesem Vorteils Aspekte, diejenigen, die eben gegen diese Regulierung in diesem Bereich oder klare Definitionen sich einsetzen, ein bisschen beobachtet. Man muss wirklich nicht sehr viel sich anstrengen, nur beobachten und denken, was könnte diese Person eigentlich für ein Hidden Agenda haben oder Meinung haben, warum man das noch nicht regulieren sollte, dann weiß man, dass es wirklich auch eine feste Lobbying-Organisation oder Lobbying dahinter ist. Wir haben jetzt letztens von den Banken ein Schreiben bekommen als Parlamentarier, dass sie sehr froh sind, dass man jetzt eben das so handhabt, wie der Bundesrat dies wünscht. Aus der Perspektive von den Banken verstehe ich das sehr gut. Aber eben genau dort müsste man eben auch wegen der Sicherheit ziemlich interessiert sein, dass es vorwärts geht. Und deshalb verstehe ich eben nicht, warum gewisse Aspekte vom Bundesrat, ich finde, dass es diese Zusammensetzung viel mehr gewichtig oder gewichtiger beachtet werden als in anderen Bereichen. Das wäre so ein bisschen ein Versuch von einer Erklärung.
Darf ich noch kurz anfügen auch, also ich glaube, es hat schon auch mit der momentanen Weltstimmung ein bisschen zu tun. Und ich glaube, illustrieren kann man das auch, ich war auf diesem AI Action Summit in Paris, war vor 2 Wochen so internationales Gipfeltreffen rund um KI. Und ein großer Erfolg, das erste Mal war eben auch das Thema nachhaltige KI auf der Agenda, nicht nur KI für Nachhaltigkeit. Also wenn man sich ja die Website von Google anschaut, hat man das Gefühl, KI rettet die Welt irgendwann vielleicht. Und da war aber das erste Mal zum Beispiel auch das Thema nachhaltige KI große Hoffnung. Aber was passiert am Schluss auf diesem Gipfel? Versuchen alle irgendwie die USA zu kopieren. Also Macron kündigt auch seine Milliarden an. Es ist schon so dieses Narrativ von größer ist besser. Also jetzt machen wir die KI noch größer, wir schmeißen jetzt noch mehr Geld rein. Der Energieverbrauch ist auch kein Problem, weil Frankreich kann ja das alles mit Atomkraft bewältigen. Atomkraft ist sowieso die neue Lösung für das ganze Energieproblem rund um KI und, und. Und plötzlich so wieder dieses Narrativ, ich glaube, ganz halt viel Verunsicherung auch da. Und statt eben zu sagen, wir versuchen darüber nachzudenken, wo haben wir sinnvolle Anwendungen, wie können wir die Wissenschaft befähigen, weil sie im öffentlichen Interesse handelt und, wie können wir andere Wege gehen, habe ich das Gefühl, ist im Moment wirklich einfach diese Todes auf noch mehr aufblasen auch. Es ist ja vielleicht auch eine Blase, die dann droht in diese großen Modelle. Und auch die EU kündigt ja an, wie sie ihre Regulierungen auch wieder aufweichen wird. Also ich glaube, es hat schon auch so mit dieser mit diesem ganzen Umfeld im Moment etwas zu tun.
Und nur noch als Ergänzung, ich finde es gerade interessant zu sehen, weil wir gerade die Debatte um Social Media recht stark haben. Und da wird jetzt irgendwie auf einmal sehr stark also ich finde es aus vielen Gründen gut, dass das so gemacht wird, aber da wird es relativ schnell, und es geht relativ schnell, Australien hat angefangen, für Jugendliche wollen wir kein Social Media mehr, aus vielen, vielen Gründen. Interessant einfach zu sehen, auf einmal geht es dann ja doch, wenn man will, das relativ schnell die Schlinge ein bisschen anzuziehen und ein bisschen vorauszupreschen. Aber auch da, vielleicht ist es bei KI ähnlich, noch schöner wäre natürlich gewesen, wir hätten gesagt, okay, wir sind nicht so happy damit, wie die amerikanischen Social-Media-Plattformen funktionieren, weil die Algorithmen so funktionieren, dass sie Leute reinziehen und auch drinnen behalten wollen, was dann schlechte Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und so hat. Wir konnten aber auch nie sagen, hey, wir haben unsere eigene Plattform, dann machen wir das nicht. Und am Ende des Tages, der User ist meine Überzeugung, der nutzt das, was am verlässlichen funktioniert und das, was am nutzerfreundlichsten ist und am meisten Spaß vielleicht noch macht. Und eigentlich wäre das doch, ich verstehe, dass es sehr, sehr schwierig ist, so das aufzuholen, aber eigentlich müssten wir ja selber Alternativen bieten, bei dem wir dann bestimmen können, wie die Regeln funktionieren und dass es nach unseren Regeln funktioniert oder unseren Wertvorstellungen. Und mit einer Regulierungsperspektive, die natürlich auch wichtig ist, ist man aber halt immer einen Schritt hinterher sozusagen. Man muss dann reagieren, anstatt selber zu zeigen, wie es funktionieren kann.
Nur ganz kurz, bevor du antwortest, ich möchte nur noch mal, ich habe eben schon eine Hand gesehen, darfst dann gerne noch dein Votum noch machen, aber einfach, darfst auch gerne schon mal, weil für die Inputs aus dem Publikum müsste man an dieses Mikrofon gehen, dort in der Mitte. Also so sich ein bisschen exponieren. Ich hoffe, dass es niemanden abschreckt. Aber die Person, die ich jetzt dort gesehen habe, mit der Hand oben, vielleicht gerne schon mal beim Mikrofon positionieren.
Vielleicht auch eine Ergänzung zu den Ergänzungen auch. Ich glaube, die Weltlage ist in der Tat für uns alle schwierig. Nur ich staune ein bisschen, dass eben diese alten, weißen, grauen Herren, die da immer so diese Stabilität auch gezeigt haben, jetzt plötzlich total auch unstabil werden und unsicher werden und nicht mehr wissen, wie zu handeln und dort eben auch in diese konventionelle Art zurückgreifen. Also wenn man jetzt die Wahlen zum Beispiel in Deutschland auch beobachtet, in anderen Ländern. Und das ist noch spannend, weil dann werden eben Themenfelder größer gemacht, bewusst von auch diejenigen, die Macht haben, wo sie auch steuern können. Und ich denke, was du gesagt hast, ist in der Tat richtig. Was ich sagen möchte, ist, wir können steuern, welche Themen wir eigentlich in den Fokus setzen können, als auch Bevölkerung, als Interessengruppen, als Leute, die sich dafür einsetzen, dass die thematisiert werden, weil uns von den Interessensgemeinschaften von der anderen Seite zu erhoffen, dass sie uns irgendwie Recht geben könnten, ist eine Illusion, weil sobald sie einen Schritt machen würden und sagen könnten, ja, ihr habt schon recht, aber nicht so ganz richtig, das müssen wir wie lösen, dann würde das ja unser Anliegen auch größer machen, sei das in Nachhaltigkeit, sei das eben in KI, in Grundrechtsthemen und so weiter und so fort. Aber es ist einfacher dann eben den Rechten bei Migration zu verstehen und dass man denen diese Gewichtung gibt, ist einfacher, weil das auch viel, viel einfacher zu kontrollieren ist. Und ich denke, auf dieser Falle dürfen wir nicht fallen und es ist wichtig, dass man sich viel mehr in diesen themenspezifischen Feldern organisiert und auch die Forderungen klar definiert.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir zwei Inputs aus dem Publikum haben oder Kommentare, Fragen.
Ich bin Bergstolz Rohrdorf. Ich habe schon mal gesprochen, wegen der Umwelt auch. Ich war übrigens früher in der Novartis, 34 Jahre, und in der grünen Mitte, wegen meiner Arbeit in der Zibergeige, wegen der Dioxinverbrennung. Das ist einfach der Grund, und warum habe das dann mit dem Professor Schiers publiziert von der Uni Basel, und der hat mich in die grüne Mitte geholt, und jetzt bin ich pensioniert in der alternativen Grünen in Zug. Aber das wollte ich eigentlich nicht alles sagen. Ich möchte, ich hatte ein sehr unsicheres Gefühl über die KI. Als Physikochemiker habe ich natürlich mein ganzes Leben mit Computern gearbeitet. Und ich wollte mich daher auch wirklich einarbeiten, denn ich kann etwas nicht verstehen, wenn ich es nicht wirklich selbst meistere. Also habe ich mich in die KI eingearbeitet, habe mich darüber geärgert, dass man alles in Python programmieren muss, weil ich bin ein JavaScript-Mensch, weil ich will die Sachen im Browser laufen lassen. Aber das hat mich dann zur Erkenntnis gebracht, dass die KI ist eine total anthropozentrische Angelegenheit. Das heißt, man macht im Grunde genommen Statistik auf menschlichem Wissen. Und das ist keine gute Voraussetzung, um wirklich in die grüne Richtung zu arbeiten, also die Nachhaltigkeit und die Biodiversität. Das muss man sich ganz im Klaren sein, denn man baut die KI zieht ja einfach ihr Wissen aus der gesamten Kenntnis des Menschen, also alles Geschriebene, das wird verwendet, das ist nicht...
Das können wir später dann bilateral besprechen, aber ja, was würdest du gerne
es
fragen?
Es ist nicht eine Angelegenheit der Logik, es ist im Grunde genommen, es ist eine Statistik über das menschliche Meinen und damit 100% anthropozentrisch. Und das ist ein Problem. Gut, auf diese Weise können wir das Klimaproblem und die Biodiversität nicht retten. So einfach
vielen
ist
Dank.
Es.
Wir nehmen das gerne auf als Votum. Wir würden gerade direkt die drei Voten oder Kommentare, und dann können wir gerne nochmals reagieren. Vielleicht ein bisschen kürzer halten.
Ich probiere es. Zuerst danke für die interessante Diskussion. Darf ich auch eine Frage stellen?
Oder natürlich, sehr gerne.
Gut, was ich gerne von den Panel-Discuss von euch wissen würde, ist, was sind konkrete wichtigste Dinge, vielleicht drei Punkte, was wir als Gesellschaft, aber auch wir als Einzelpersonen konkret hier drin tun können, um diese Problematik des Energieverbrauchs dieser Systeme anzupacken und zu verbessern?
Also vielleicht jeder kurz ein Punkt, einfach so aus dem Bauch heraus. Also würdest du vielleicht anfangen?
Vielleicht nicht nur Gesellschaft, auch Einzelpersonen. Was können wir als Einzelpersonen machen, nicht, dass das untergeht?
Okay, also beantworten wir doch zuerst. Vielleicht jeder gerne einen Punkt, einfach so.
Ich verstehe, kann ich die Frage nochmals ganz konkret verstehen? Meinst du, was ich dir empfehlen würde, was du machen könntest, oder was wir von uns aus anfangen könnten?
Beides. Aber wichtiger ist mir, was wir hier als Einzelperson in diesem Raum konkret machen können. Ich, ja, gut. Sieh zu mir.
Also ich fange schon mal an. Ich habe eine super, super gute Idee und ich bin sehr schlecht in dem. Also gibt es hier jemand drin, der gute Videos, KI-generierte Videos und was weiß ich, nutzen kann? Diese Person soll uns dieser Hardware Weg von der Entstehung bis die Kinder in diesen Ländern, wo diese Mineralien auch ausgeschöpft werden, bis hierher zu uns kommt, diesen Fußabdruck und diese CO2-Ausstoße bis dahin erklären könnte in Form von einer einfachen Verfilmung, Trickfilm, keine Ahnung, ganz einfach, und am Schluss sagen so und so viel, und das hat eigentlich eben, würde 7 Flüge, was weiß ich wohin, bedeuten. Und ich glaube, diese Einfachheit von dem, was wir versuchen zu erklären, das ist schwierig. Wenn das irgendjemand das visuell schaffen würde, dann wäre ich sehr, sehr froh. Ich kann es nicht.
Also nicht etwas, was jeder machen kann, aber jemand machen sollte.
Ich hätte dann Slide-Deck als Grundlage dafür.
Super, aber ich bin immer noch sehr schlecht. Ich könnte das nicht. Was ich machen kann, ist, dass ich eben wütend werde und dass ich auf dem Podium mit den Leuten versuche, einen Vorstoß zu arbeiten. Ich werde selber mit Ihnen zwei zusammen einen Vorstoß ausarbeiten, wo ich Ihr Wissen in diesem Fachbereich nutze und dass das im Parlament genutzt wird.
Das wird jetzt gerade live erarbeitet.
Nein, ich finde die Frage sehr gut. Ich mache so einen kleinen Trick. Ich beginne beim Individuum und versuche es trotzdem aufs Größere, weil ich glaube schon, dass es natürlich wichtig ist zu betonen, was jetzt gerade auch, wenn wir von großen generativen KI-Modellen sprechen, das sind ja nicht die einzigen, wie wir gehört haben, wenn wir von denen sprechen, wie massiv eben auch der Energieverbrauch ist, wirklich in der Inferenzphase, das heißt wirklich in der Phase der Anwendung, nicht nur in der Entwicklung, nicht nur im Training, nicht nur eben im Abbau sozusagen der Mineralien für die Hardware, sondern wirklich auch, wenn es gebraucht wird. Wir haben vorhin irgendwann gesprochen du hast es angesprochen, von personalisierter Werbung. Nur schon die Tatsache, diese Riesenwerbeindustrie verbraucht, ich meine, Unmengen von Energie, wenn man sich das mal vorstellt, und auch Wasser, die natürlich damit einhergeht. Und ich glaube, sich all dessen bewusst sein, zum Beispiel auch, wenn man diese generativen KI-Systeme nutzt, dass, ich meine, es gibt unterschiedliche Zahlen, dass so eine Abfrage bei einem Chatbot wahrscheinlich 10 bis 15 Mal so viel Energie braucht wie eine Google-Suche. Ich will nicht die Google-Suche romantisieren, aber einfach, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es wirklich auch in der persönlichen Anwendung sich das bewusst ist. Allerdings finde ich, da darf es natürlich nicht stoppen, weil wir haben im Hintergrund diese riesen Machtasymmetrie, das sind diese riesigen Unternehmen und hier sind wir, und es kann nicht sein, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt dafür verantwortlich, das irgendwie alles zu lösen, sondern wir müssen natürlich auch als Individuen, aber vielleicht auch einfach als Gesellschaft, als Gruppierung und so weiter, aktiv werden und zu sagen, das geht doch einfach nicht, dass wir diese Machtasymmetrie haben und wir dann sozusagen diese Probleme nur auf unseren Schultern lösen müssen. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich auch als Einzelperson bewusst ist, was es eben heißt und wer eben auch dahinter steckt, dass dieses Modell nicht einfach vom Himmel gefallen ist.
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Super, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Leider ist immer ein bisschen Klassiker, dass man so nach 30 Minuten so in Stimmung kommt und dann irgendwie man eigentlich erst in die Diskussion einsteigen möchte. Aber jetzt doch noch gerne das letzte, also das in dem Sinne das letzte Wort aus dem Publikum.
Eine kurze Frage. Innovationsförderung wäre eine Möglichkeit, um die Innovation in eine gewisse Direktion zu steuern. Ist das ein Kriterium, die Nachhaltigkeit? Was wären Kriterien, um das zu evaluieren, wie eine neue KI nachhaltiger sein werden könnte?
Ich finde, ganz kurz anfangen kann, ist, der Bundesrat sagt ja, dass man eben Innovation und Wirtschaft fördern sollte. Und das wäre natürlich eine Chance. Das haben wir auf dem Podium auch gesagt. Wir haben versucht, uns noch nicht zu wiederholen, dass KI natürlich auch sehr viele Chancen mit sich bringt. Und eine dieser Möglichkeiten ist eben mit der Innovation, die wir den Fokus setzen können, als kleines Land eben gerade auch auf diese Dienstleistungssektor, auch das von dem sehr viel profitieren können und sollten. Es ist auch wichtig, dass man dort diesen KIW-Kreislaufwirtschaft einbezieht, dass es auch die Leute mit abgenommen oder mit genommen werden. Ich finde, in dieser ganzen Innovationsbereich, was für mich ein bisschen fehlt, ist, dass man, wenn man ein gewisses Kapital hat vom Wissen, darauf aufbauen kann und diejenigen, die das eben nicht haben, seien das eben die Kassierer, Kassiererinnen oder die in der Pflege arbeiten, Handwerker, Handwerkerinnen, für die müsste man auch nach einer Lösung suchen. Wenn wir jetzt einen Sprung zu der vorigen Frage machen könnten, ist, glaube ich, etwas, was wir alle machen könnten, dass wir Leute um uns herum unterstützen könnten, dass sie in diesen digitalen Zeitaltern nicht auf den Bundesrat warten, sondern dass ihr denen helft, dass sie sich einfach auch weiterentwickeln können, dass sie nicht hinterherrennen, weil ich glaube, diese soziale Ungleichheit in Zukunft wird uns viel mehr beschäftigen, sei das wirtschaftlich, sei das auch sozial, kulturell. Und deshalb wäre es sehr wichtig, dass man mit Innovationen, aber mit der Abholung von Leuten sehr fest vorwärts gegangen werden müsste.
Das sind eigentlich jetzt gerade so ein bisschen die Schlussstatements, einfach angesichts der Zeit.
Okay, und zum Thema Innovationsforschungsförderung, Innovationsförderung mal zusammengebracht. Es gibt ja auch positive Sachen, das was auch gerade in der Schweiz passiert. Es wurde ja vor kurzem das Alps AI Center von der ETH und einem größeren Konsortium von Hochschulen und anderen Unternehmen eröffnet, wo eine recht große Infrastruktur gebaut wird. Also ich glaube, für Europa ist das wahrscheinlich mit eine der größten, was dediziert jetzt geteilt genutzt werden kann von Hochschulen, um mit KI zu experimentieren, um neue Lösungen zu entwickeln. Was, finde ich, schon positiv ist, weil es auf jeden Fall versucht wird, Innovation hier zu fördern, um zu dem Argument von vorher zurückzukommen. Wir können auch zeigen, dadurch vielleicht, wie es anders gehen kann. Aber auch selbst da ist es natürlich tricky, Innovationsförderung, Innovation für was. Die kriegen jetzt dort zum Beispiel auch sicherlich ganz viele Anfragen, die darauf zugreifen wollen. Also viel mehr, als sie überhaupt darauf zugreifen können. Und die sitzen jetzt in dem Stuhl und müssen entscheiden, okay, ich kriege da eine Anfrage, da will jemand Marketing optimieren. Ich kriege da eine Anfrage, da will jemand irgendeine KI-Anwendung für die Gesundheit machen. Oder einer, ich möchte Emissionen messen und minimieren. Das ist eine Abwägungssache, für was man jetzt das einsetzt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sagen, es gibt auch Initiativen hier vor Ort, wo versucht wird, in die Richtung zu gehen, wo dann auch die Nutzung, ich denke, nicht nur von rein, womit verdiene ich das meiste Geld, Interessen gesteuert ist, sondern auch von anderen Perspektiven drauf geschaut wird.
Absolut, das würde ich auch unterstreichen. Ich glaube, es braucht immer zwei Dinge. Einerseits müssen wir so die Symptome bekämpfen und dafür braucht es Regulierung unbedingt. Und andererseits müssen wir eben so diesen tatsächlichen Nutzen sicherstellen und dafür braucht es zum Beispiel Innovationsförderung, Forschungsförderung. Ich finde, es braucht aber auch ganz viele Dinge, die gar nicht so viel mit Technologie zu tun haben, wie zum Beispiel einen starken Journalismus, eine gute Bildung, Möglichkeiten und so weiter. Also ich glaube, da braucht es auch ganz viele Maßnahmen, um sozusagen das ganze Paket zu schnüren.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich glaube, wir haben jetzt in 45 Minuten doch recht viele Dinge angesprochen. Ich habe auch den Eindruck, das Thema so ein bisschen psychologisch ansatzweise auch angefangen, gemeinsam zu verarbeiten. Vielleicht eben auch so gewisse Frustrationen, aber doch jetzt gegen den Schluss auch eben auch positive oder so ein bisschen diese, was kann man machen, Call to Action auf individueller, auf politischer Ebene, sogar noch die ansatzweise Erarbeitung eines Vorstoßes mitbekommen. Also ich hoffe, dass Sie auch mit immerhin also gemischten Gefühlen. Ich glaube, das ist dem Thema ja auch irgendwo ja, angemessen aus dieser Veranstaltung rausgehen können und hoffentlich noch ganz viele spannende Diskussionen zu diesem Thema und allen anderen spannenden Digitalthemen führen können. Ich danke ganz herzlich natürlich unseren drei Gästen, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, und natürlich dem Publikum, und vielen Dank auch an die Einladung.